Caritalks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
Die Auszubildenden, die wir jetzt ausbilden, das sind die Menschen, die uns später pflegen. Also das muss einfach klar sein. Und da muss ich doch mein Herzblut reingeben, dass das tolle Pflegekräfte werden. Dafür brauche ich gigantische Praxisanleitungen und Fachkräfte, die auch zusehen, dass das umgesetzt wird.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Caritalks, dem Podcast für soziale Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Ich bin Christoph Grätz, Pressereferent beim Caritasverband für das Bistum Essen, und ich habe heute hier bei uns im Haus eine sehr interessante Veranstaltung besucht. Es ging um das Thema generalistische Pflegeausbildung. Wir haben heute hier über 20 Expertinnen und weniger Experten aus dem Bereich Pflege hier gehabt. Da waren im Grunde alle Bereiche vertreten, Krankenhaus, Pflegeschulen, Kinderkrankenpflege waren nicht dabei, aber natürlich ambulante Pflege und, was habe ich vergessen, stationäre Altenhilfe. Ja, ich bin heute so ein bisschen auf Stimmenfang hier, weil ich möchte nämlich von ausgewählten Expertinnen jetzt mal so ein paar Einschätzungen zur generalistischen Pflege einholen. Und vielleicht machen wir eine ganz kurze Runde. Mit wem spreche ich denn jetzt hier eigentlich?
Mein Name ist Sabine Kesting, bin Pflegedirektorin im katholischen Klinikum in Bochum. Wir haben angegliedert eine große Pflegeschule mit ca. 600 Ausbildungsplätzen, und aus unserer Sicht ist generalistische Ausbildung gut und wertvoll. Es gibt viele Dinge, die
sich... Da kommen wir gleich noch zu. Okay. Erstmal die Vorstellung. Okay.
Ja, mein Name ist Sandra Frank. Ich bin die stellvertretende Schulleitung von der Katholischen Schule für Pflegeberufe Duisburg e.V. Und ja, freue mich heute auf den Austausch.
Sehr schön.
Mein Name ist Birgit Skripczak. Ich bin Einrichtungsleitung in einer stationären Langzeiteinrichtung mit 82 Plätzen beim Caritasverband in Gelsenkirchen.
Dankeschön. Generalistische Pflegeausbildung. Ist das ein Erfolgsmodell? Hat das geklappt, Frau Kesting?
Aus unserer Sicht ja. Begonnen hat der erste Kurs ja direkt mit Start der Pandemie quasi. Und das war wirklich eine schwierige Zeit, weil die Veränderung in der Ausbildung mit Kompetenzen, die beschrieben werden mussten, in der praktischen Ausbildung, mit der Veränderung, wie Auszubildende angeleitet werden, plus den Herausforderungen der Pandemie ganz am Anfang, mit Lockdowns, mit Schließungen, mit Kontaktverboten, sodass ein Austausch der Auszubildenden untereinander kaum möglich war, auch sogar Unterricht ja zum Teil in der Klasse kaum möglich war. Das war schon eine große Herausforderung, und das Ganze begleitend eben in der Pandemie einzuführen, war sicherlich schwieriger als gedacht vorher.
Also ich habe verstanden, es gab krasse Startschwierigkeiten durch die Pandemie. Jetzt habe ich heute so viele Baustellen rausgehört und so viele Stellschrauben, an denen man drehen könnte, um die generalistische Ausbildung geländegängig und praxistauglich zu machen. Frau Frank, ich gucke jetzt mal aus der Perspektive der Auszubildenden. Was sind so die Probleme, die Sie da erleben im Schulalltag?
Ich glaube, dass es da ganz unterschiedliche Schwierigkeiten gibt durch die Generalistik, dass sie ja verschiedene Settings besuchen und sich eben deswegen auch immer wieder in neue Teams einfinden müssen, ihre Rolle neu finden müssen, von Einsatz zu Einsatz. Und das immer noch sehr schwierig ist, dort anzukommen. Und dass vielleicht man da auch noch mal schauen muss, dass wir mehr an unser Gemeinschaftsgefühl arbeiten, dass wir eben alle ein Team jetzt auch sind und gemeinsam eben generalistisch ausbilden. Und zum anderen haben Schüler halt auch nochmal ganz andere Probleme, die eben nicht mehr so viel mit Schule zu tun haben, sondern einfach, ja, generationsbedingt, kultureller Wandel, also nochmal mit ganz anderen Baustellen kommen, an denen wir arbeiten müssen, die gar nicht mehr unbedingt den Lernalltag betreffen.
Nennen wir mal eine Baustelle Sprache, Spracherwerb. Möchten Sie was dazu sagen, Frau Skripczak?
Ja, Spracherwerb ist einfach ein Problem bei der Auswahl der Auszubildenden. Also die generalistische Ausbildung kann nur gestartet werden mit einem B2-Niveau, Wir haben vorhin in der Diskussion schon gelernt, B2 ist sehr weit auszulegen, von ich verstehe kaum etwas und kann nur drei Worte sagen, bis hin zu ich kann vernünftig kommunizieren und auch Fachbegriffe benutzen. Das ist ein Problem. Da muss man tatsächlich bei der Wahl der Auszubildenden auch wirklich ganz genau gucken, in welchem Setting diese Ausbildung ist und inwieweit brauche ich tatsächlich auch diese Kompetenz, Kommunikation auch in welcher Form und in welcher Höhe ich das brauche. Das heißt im Krankenhaus wahrscheinlich noch sehr viel mehr als bei uns in der stationären Altenhilfe, aber immer wieder ein Problem.
Also das eine Ding ist die Fachterminologie und das andere ist die Sprache ganz allgemein. Also da hapert es häufig bei den Auszubildenden.
Basiskommunikation findet ja tagtäglich statt. Wenn ich jetzt gucke, bei mir in der Langzeitpflege ist man muss schon mal morgens einen guten Morgen sagen und man muss tatsächlich auch reagieren können, wenn der Bewohner sagt, ich habe Schmerzen. Da muss man schon wissen, was ist Schmerzen, wo sind die Schmerzen, was kann ich nachfragen und wie kann ich handeln mit einem Auszubildenden, der deutschen Sprache nicht so mächtig ist, um diese Kommunikation zu starten oder durchzuführen, ist Ausbildung ziemlich schwierig.
Jetzt habe ich eben den Punkt gehört, Spracherwerb sollte verpflichtend sein. Wie stehen Sie denn dazu, Frau Frank?
Ja, auf jeden Fall das Weiterlernen der Sprache, dass man an Sprachkursen verpflichtend teilnehmen muss, um eben die Sprache so mächtig zu sein, um in den verschiedenen Settings arbeiten zu können.
Jetzt habe ich eben gelernt, dass unter Umständen die Auszubildenden in einer Einrichtung für ein halbes Jahr ganz woanders sind. Das ist natürlich auch ein Problem. Die verlieren ja so ein bisschen die Bindung an die Einrichtung oder unter Umständen. Wie kann man das so gestalten, dass eben diese Bindung bestehen bleibt? Frau Kesting.
Wir haben dieses Thema ja auch. Unsere Auszubildenden sind auch in verschiedenen Settings unterwegs, auch in der stationären Pflege, die zwar zum katholischen Klinikum gehören, aber eben nicht so nah dran sind, in Anführungsstrichen. Und wir haben eben Ausbildungsbegleiter, so heißen sie bei uns, die sich diese Auszubildenden annehmen und diese eben in den Einrichtungen auch aufsuchen, schauen, wie geht's denen da, welche Kompetenzen erwerben die, was brauchen die noch, und damit wir die eben nicht komplett verlieren.
Genau, Kompetenzbesuche habe ich eben gelernt. Ein schönes Wort. Ja. Also es gibt Praxisanleiter oder auch Ausbildungscoaches, die Pflegeschülerinnen und Schüler in den anderen Einrichtungen besuchen und fragen, wie läuft's denn?
Genau, weil es wurde ja auch beschrieben heute, dass es auch in der Praxis ein Curriculum gibt. Das heißt, welche Kompetenzen müssen erworben werden im Rahmen der Ausbildung? Und das ist ja auch so, dass das für die verschiedenen Settings geregelt ist. Das heißt, welche Kompetenzen muss ich im Bereich der stationären Pflege erwerben? Und dann geht es ja darum, besteht die Möglichkeit, das überhaupt zu tun? Gibt es genügend Anleitungssituationen in den Altenheimen? Auch das ist ja sehr unterschiedlich, ne? Wie im Krankenhaus auch. Auch Stationen sind ja sehr unterschiedlich in den Anleitungssituationen. Wo gibt es noch Schwierigkeiten? Wo kommen sie gut klar? Was kann vielleicht noch darüber hinaus gelernt werden? Oder aber wo müssen wir noch mal unterstützen? Oder wo gibt es vielleicht, auch das ist ja in zwischenmenschlichen Dingen ganz normal, vielleicht auch mal Konflikte und Schwierigkeiten. Und Frau Franke hat ja berichtet, dass die Auszubildenden auch immer mehr Themen mitbringen, die eigentlich gar nicht zur Schule gehören. Und so ist es natürlich auch in den praktischen Einsätzen. Die Auszubildenden bringen immer mehr Themen mit, die eher in die Arbeitsweise Richtung Sozialarbeit gehen, weil sie Themen zu Hause haben, die sie eben mitbringen, die sie nicht bearbeitet bekommen und brauchen da eben Unterstützung. Wenn man denkt, die jetzt in die Ausbildung gehen, sind ja die, die in 2020 in der Schule waren und diese ganzen Dinge hatten mit Lockdowns, mit Beschulung online, ganz viele Themen, die eben auch sehr wahrscheinlich psychische Probleme ausgelöst haben. Und diese jungen Menschen sind eben jetzt in Ausbildungen unterwegs und brauchen da nochmal ganz andere Formen von Unterstützung und Begleitung, an die wir jetzt vielleicht noch gar nicht denken.
Welche könnten das sein? Welche Formen der Unterstützung?
Also in unserer Erfahrung ist es häufig so, dieses Auge in Auge zu sagen, dass Dinge nicht gut gemacht worden sind, sehr negativ aufgefasst werden von den Auszubildenden, dass sie nicht verstehen, dass es nicht um sie als Person geht, sondern um sie in dem Verhalten und in der Tätigkeit. Weil es ist ja ganz klar, es gibt Vorgaben, wie Dinge getan werden müssen, hygienische Themen, die eine Rolle spielen. Und wenn die nicht so umgesetzt werden, müssen natürlich die Menschen, die anleiten, diese Themen auch ansprechen mit den Auszubildenden. Und da erleben wir eben oft, dass es da so eine Abwehrhaltung gibt und so ein Ausweichen aus den Situationen heraus, was es natürlich schwierig macht, dann auch wieder Anleitung durchzuführen, weil Dinge, die nicht richtig gemacht werden, müssen ja unterbunden werden.
Ergänzungen?
Ja, durch Corona hat sich ja eben damals ganz viel verändert. Also es gibt nicht nur eben diese psychischen Probleme, die das mit einherbringen, sondern auch Situationen, wo wir von Gewalt sprechen. Cybermobbing ist dadurch ganz groß geworden.
Also es gibt da ein Bündel von Problemlagen, die wahrscheinlich eher über eine sozialarbeiterische Begleitung noch aufgefangen werden könnten.
Also ich denke, das können wir im normalen Alltag oder Praxisanleitung überhaupt nicht leisten. Ich weiß, in Gelsenkirchen gibt es eine Schule, die arbeitet wirklich mit einem Sozialarbeiter zusammen. Die hat gut zu tun. Die versucht also wirklich die Probleme der jungen Menschen zu erfassen und mit denen gemeinsam zu bearbeiten. Und das ist ein ganzer Teil Erziehung. Also wenn ich einen 17-, 18- oder 19-jährigen Menschen bei mir in der Einrichtung hat, der noch nicht mal in der Lage ist, ein Gespräch richtig zu führen, weil er dreimal dabei auf sein Handy gucken muss, dann muss ich da anfassen. Dann kann ich nicht überlegen, wie bringe ich ihm bei, wie eine Grundpflege im Bett vonstatten geht, sondern da fange ich bei den Basics an. Wie begegne ich einem Menschen, gucke dem in die Augen und versuche auch noch zu kommunizieren. Also da sind wirklich Fachleute gefragt, da sind wir an der Basis in der Ausbildung eigentlich auch völlig überfordert.
Das ist ja ein Gesamtsystem, was es zu gestalten gilt. Eben in der größeren Runde wurde der Aspekt benannt, dass es für ein Ausbildungssetting hilfreich ist, wenn jüngere Azubis, Auszubildende mit Älteren in einem Kursverbund sind. Erleben Sie das auch so?
Also bei uns in Gelsenkirchen gibt es beim Caritasverband circa 100 Auszubildende und wir haben irgendwann gesagt, gerade weil die alten Hilfe immer Angst hatte, dass sie durch die Generalistik sehr nach hinten überfällt. Wir müssen jetzt einfach mal nach vorne preschen und gucken, dass wir das innovativ und interessant machen für die Auszubildenden. Und das hat wohl auch sehr gut geklappt. Das heißt, wir haben in zwei Häusern eine Ausbildungsstation, einen Ausbildungsbereich mit circa 20 Bewohnenden. Und in diesen Bereichen arbeiten die Auszubildenden des ersten, zweiten und dritten Lehrjahres quasi gemeinsam. So dass die Auszubildenden im dritten Lehrjahr die Auszubildenden im ersten Lehrjahr teilweise anleiten, was sie auch lernen müssen. Das brauchen die ja später für ihren normalen Arbeitsalltag. Das heißt, das lernen die während der Ausbildung schon in diesem stationären Setting. Und auch da ist, die Auszubildenden des zweiten Lehrjahrs sind ja eigentlich unsere eigenen, sind kaum bei uns. Die sind immer in den Pflichteinsätzen und außerhalb. Das heißt, die sind eben nicht da. Dafür haben wir aber dann die Auszubildenden der Krankenhäuser, die bei uns die Einsätze machen. Und auch die werden von unseren Auszubildenden dann angeleitet. Im Hintergrund sind immer Praxisanleitungen, die sind bei uns wirklich freigestellt zu 100%.
Das ist auch nicht überall so.
Nee, es ist nicht überall so. Wir haben eine komplett freigestellte Praxisanleitung und die anderen springen ein. Ich habe in jedem Bereich auch in der Nachtwache Praxisanleitungen, damit das überhaupt läuft. Ohne das wird es nicht funktionieren.
Ja. Aus meiner Sicht ist es immer wertvoll, Jüngere und Ältere zusammenzubringen. Und ich glaube, es geht auch darum, dieses Schubladendenken aufzuheben. Ich denke, es gibt für beide Seiten oder für alle Menschen etwas, was man vom anderen mitnehmen kann. Und das ist völlig unabhängig vom Alter. Aber es braucht eben die Kultur dazu, dass das möglich ist, dass man nicht direkt auf diesen zwei Seiten sozusagen ist. Ich bin die, die 40 Jahre Berufserfahrung hat und da kommt die Azubi, was will die von mir? Die soll erstmal lernen, wie es geht. Das ist so eine Grundhaltung, die einfach schwierig ist. Genauso für die Jüngeren, wenn die kommen und sagen, was will die Alte von mir? In Anführungsstrichen, wohlgemerkt, bitte.
Hat sich da in der Pflege, also ich habe selber Zivildienst im Krankenhaus gemacht und die einjährige Krankenpflege-Helferausbildung damals gemacht. Das liegt schon eine ganze Weile zurück. Und aus dem, was ich heute gehört habe und was ich so mitbekommen habe, ist Pflege heute eine ganz andere als noch vor 10 Jahren, 15 Jahren.
Also die hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt, logischerweise. Alles andere wäre auch wirklich schlecht. Dazu muss man ja auch sagen, Medizin ist ja hochspezialisiert inzwischen. Demzufolge müssen das auch die Pflegenden sein, die in diesem Bereich arbeiten. Das heißt, es sind ja so spezielle Dinge, die getan werden müssen und die den Patienten betreffen, jetzt gerade im Krankenhausbereich, wo Pflege sich einfach weiterentwickeln muss. Und aus meiner Sicht war es schon immer so, dass die Älteren auf die Jüngeren geschimpft haben und die Jüngeren auf die Älteren. Ich erlebe nur im Moment so, dass es ein bisschen extremer wird, dass man alles, was nicht gut ist, auf die eine Seite schiebt sozusagen. Aber dieses Generationenthema, das war gerade in der Krankenpflege eigentlich schon immer ein Thema. Das habe ich schon als Auszubildende erlebt.
Was für ein interessanter Aspekt. Was kann man denn tun? Vielleicht haben Sie ja eine Idee, wie man die Generationen wieder ein bisschen näher zusammenbringt. Ich frage das deswegen, weil das Jahresthema der Caritas dieses Jahr genau dieses Thema ist. Generationen, Zusammenhalt, zusammen geht was. Caritas verbindet Generationen. Haben Sie eine Idee dazu?
Also meine erste Idee wäre auf jeden Fall immer, sich auf positive Dinge zu fokussieren. Also zu sagen, was ist denn gut? Was machen wir? Was ist gut an dem, dass jemand so viel Berufserfahrung mitbringt? Und was kann ich denn davon mitnehmen? Und was ist auch gut, was die jungen Menschen mitbringen? Eben nochmal um die Ecke zu denken oder anders zu denken. Oder zu sagen, warum macht ihr das denn schon so lange? Und Fragen zuzulassen. Eben die Frage, warum macht ihr das so? Und eine ehrliche Antwort zu geben und zu sagen, ja stimmt, eigentlich ist blöd, dass wir es so machen, lass uns doch mal anders machen. Also es braucht eine gewisse Offenheit dafür, dafür braucht es aber auch die Kultur und der Boden, auf dem das wachsen kann. Also dass die Station, die Leitung, die Führungskraft, die das zulässt, dass eben neue Ideen ausprobiert werden können.
Ergänzungen?
Ich glaube, da können wir uns nur direkt so anschließen, also sehr schön.
Sehr gut. Im Vorfeld dieses Gespräches mit Ihnen habe ich natürlich auch ein bisschen recherchiert und habe ich natürlich an Kritikpunkten, an der Generalistik auch eine ganze Menge gefunden, muss man jetzt ehrlicherweise dazu sagen. Ein Kritikpunkt war tatsächlich mangelndes Spezialwissen. Vor allen Dingen in der Psychiatrie, in der Kinderkrankenpflege. Wie wirkt sich das in der Praxis aus? Haben Sie eine Idee dazu, wie man das verbessern kann?
Also ich würde es gerne ergänzen, Frau Postel, die ja heute Gast war bei
Richtig,
uns.
Die Präsidentin der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen war zu Gast.
Genau, hatte ja von Anschlussqualifizierungen gesprochen und das ist eben ein Thema, was die Generalistik jetzt mitgebracht hat. Wenn ich spezialisiert in einen Bereich gehe, brauche ich vertiefende Kenntnisse und es braucht nach der Ausbildung eine gezielte und gesteuerte Weiterbildung, um da die Themen sich anzueignen. Aus meiner Sicht ist das auch eine große Chance für Altenpflege, weil man da auch eine Anschlussqualifizierung anschließen könnte, die auch dann wieder wertvoller sein könnte als bisher. Weil Weiterqualifizierung und Weiterbildungsmöglichkeiten hat fast nur das Krankenhaus. Und das ist natürlich für die ambulante Pflege und für die Altenhilfe kein Qualitätskriterium, um junge Menschen dazu zu bringen, dort anzufangen.
Frau Skripczak, direkt dazu. Aus der Perspektive der
Altenhilfe. Genau, der Altenhilfe. Die Basics lernen die während der Ausbildung, da sind wir uns ganz klar. Letztendlich ist, um alte, kranke Menschen zu begleiten, das eigentlich schon das, was man als Basis braucht. Im Krankenhaus braucht es sehr viel mehr Fachwissen, in der Psychiatrie sehr viel mehr Fachwissen und auch in der Kinderkrankenpflege. Und wenn man überlegt, wie kurz die Pflichteinsätze Kinderkrankenpflege oder Psychiatrie sind, dann sage ich, oh Mann, also ne, da sind wir in der Altenpflege eigentlich noch gut, weil wir kommen mit den Basics eigentlich super klar. Ich würde mich freuen über die Möglichkeit der Zusatzausbildung gerontopsychiatrisch, die uns ja immer mehr wieder trifft. Was jetzt Gott sei Dank gefallen ist, ist die Weiterqualifikation zur Praxisanleitung, die ich direkt nach der Ausbildung machen kann. Die war ja vorher auch immer an dem gebunden, dass man 2 Jahre Berufserfahrung hatte. Das ist jetzt Gott sei Dank gekippt, aber das muss einfach weiterentwickelt werden, damit wir auch spezieller und besser auch werden in den einzelnen
Settings. Ich höre immer wieder daraus, Praxisanleitung.
Ohne eine Praxisanleitung würde so etwas überhaupt nicht gehen. Jede Pflege oder jede Pflegefachkraft hat ihre Aufgaben im Tagesverlauf. Die hat ständig den Kopf irgendwo und die Hände, die hat überhaupt nicht die Zeit, Schüler mitzunehmen und anzuleiten. Anleitung heißt ja nicht nur, ich zeige ihm jetzt, wie man wäscht oder ich zeige jetzt, wie jemand irgendwo hin transportiert wird. Da ist ja viel, viel mehr, das ist Dokumentation. Das hat ja mittlerweile so einen hohen Stellenwert, der nach hinten kippen würde, wenn ich versuchen würde, das nebenbei noch zu realisieren. In der Praxis. Die Schule pflanzt wirklich den Samen in den Boden, aber wir sind diejenigen, die das gießen und nach oben ziehen müssen. Sonst funktioniert das hinterher nicht, sobald die fertig sind mit der Ausbildung. Und dann haben wir nämlich das Desaster nach 3 Jahren, wenn jemand einen neuen Job anfängt und überhaupt nicht in der Lage ist, da wirklich Praxis, Theorie und die Kompetenzen miteinander zu verbinden.
Ja, schönes Bild übrigens mit den Pflanzen. Ich bin ein großer Freund der Wunderfrage. Wenn heute ein Wunder geschähe und die Pflegeausbildung wäre morgen perfekt, was wäre in der Zwischenzeit passiert?
Wie ja vielleicht gerade schon gesagt wurde, mehr Praxisanleitung, mehr freigestellte Praxisanleitung, eine engere Zusammenarbeit zwischen Praxisanleitung, Einrichtungen, Schüler, verschiedene Settings?
Aus meiner Sicht wäre passiert, dass eben Praxisanleitung möglich ist und auch refinanziert ist. Das heißt, dass Träger besser verstehen, dass wir in der Praxis viel Zeit in die Ausbildung investieren müssen und dass das, was gerne gesagt wird, früher ging das auch, das Lernen nebenbei, das geht heute so nicht mehr. Kompetenzerwerb hat sehr viele Facetten. Lernorte schaffen, es braucht auch Räume außerhalb der Station. Das würde ich mir wünschen, dass das geschehen ist, dass es Lernorte außerhalb der Station gibt, dass es Skills Lab gibt, so heißt die Begrifflichkeit, wo Auszubildende mit Praxisanleitern sich treffen können, um Dinge anpuppen, zu üben, um dann wieder in die Praxis zu gehen. Also ich würde mir wünschen, dass es Zeit für Praxisanleitung gibt und dass es eine noch engere Verzahnung zwischen Schule, also theoretischer Ausbildung und praktischer Ausbildung gibt. Dass die Theorie auch in die Praxis kommt, also mit Praxisanleitung durchführt und nicht nur fachpraktischen Unterricht macht, also mal einmal im Einsatz kommt, sondern häufiger auch die Möglichkeit hat, auf den Stationen unterwegs zu sein und auch da noch stärker Krankenhaus und andere Settings kennenzulernen, um da Ausbildung wirklich noch besser hinzubekommen.
Danke, Frau Kästing. Frau Skripczak?
Ja, wenn ein Wunder geschieht, würde ich mir wünschen, dass fast jede Fachkraft, mindestens 90% der Fachkräfte, so eine kleine Zusatzqualifikation als Praxisanleitung haben, damit das nicht auf, also bei uns im Haus zum Beispiel, auf 5 Schultern liegt, sondern dass allen Fachkräften klar sein muss, dass die Auszubildenden, die wir jetzt ausbilden, das sind die Menschen, die uns später pflegen. Also das muss einfach klar sein. Und da muss ich doch mein Herzblut reingeben, dass das tolle Pflegekräfte werden. Dafür brauche ich gigantische Praxisanleitungen und Fachkräfte, die auch zusehen, dass das umgesetzt wird.
Praktisch schon ein Schlusswort. Aber ich bin sowieso dafür, dass jeder von Ihnen nochmal ein knackiges Statement abgibt. Also jetzt haben Sie die Möglichkeit, nochmal alles rauszuhauen, was Ihnen wichtig ist. Frau Kästing.
Ich glaube, es sind sehr viele Fragen gestellt worden. Ich denke, es ist wichtig, nochmal klarzumachen, und das ist, glaube ich, deutlich geworden, dass es eine enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis geben muss. Es sind eben nicht diese zwei Säulen, sondern es ist eine Diffusion zwischen diesen Säulen muss möglich sein und stattfinden. Und je besser die Kommunikation zwischen diesen beiden Themenblöcken ist, desto besser für den Auszubildenden und desto besser für das Ergebnis. Und es braucht von Seiten der Pflegedirektion bei dem eigenen Bildungsinstitut eine sehr enge Vernetzung mit der praktischen Ausbildung. Also wir müssen, das gilt auch für die anderen Träger, wir müssen als Träger ganz nah an den Auszubildenden sein. Wir müssen die in der ganzen Ausbildung schon begleiten, weil sonst sind die lost. Die machen zwar die Ausbildung bei uns, aber die sind dann weg. Dann nehmen die uns nicht als Arbeitgeber wahr, weil ein Teil von Auszubildenden heute ist, dass die den engen Kontakt auch brauchen und auch haben wollen und auch einfordern.
Sagt Sabine Kästing, Pflegedirektorin beim Katholischen Klinikum Bochum. Frau Frank, Sandra Frank.
Da ich mich da komplett anschließe, würde ich nur eben dazu ergänzen, wenn wir reden von Theorie und Praxis, vielleicht das eben noch weiter aufzuschlüsseln und zu sagen, dass wir noch einen engeren Austausch eben zu den nicht zwei Säulen, sondern vielleicht 4, 5 zu den verschiedenen Einsatzorten näher zusammenkommen und dadurch eine Einheit werden.
Sagt Sandra Frank, stellvertretende Leitung der Katholischen Schule für Pflegeberufe in Duisburg. Frau Skripczak.
Okay, also Fragen sind ganz viele gestellt worden. Was ich mir einfach wünsche, ist auch die Zusammenarbeit zwischen Schule, Einsatzort, also Träger und den externen Stellen, dass das wirklich so verzahnt ist bei einem Arbeitgeber, dass die ganze Ausbildung da auch stattfinden kann. Dass ich die nicht verliere an einen anderen Träger, wo ein Außeneinsatz gemacht werden muss. Bei uns klappt das tatsächlich relativ, aber das ist nicht überall. Und ich wünsche mir einfach Arbeitgeber, die innovativ denken und versuchen, das umzusetzen.
Wunderbar. Das sagt Birgit Skripczak vom Caritasverband Gelsenkirchen. Welche Einrichtung?
Liebfrauenstift.
Vielen Dank Ihnen allen für dieses sehr interessante Gespräch. Ich fürchte, ich habe ganz, ganz viele Fragen nicht gestellt. Ich glaube, in der Pflege, in der Generalistik, da sind noch sehr, sehr viele Fragen offen. Da gibt es noch viele Stellschrauben zu drehen, viel zu diskutieren, viel zu vermitteln aus unterschiedlichen Perspektiven. Vielen Dank für diesen Einblick, den ich mit Ihrer Hilfe gewinnen konnte und hoffentlich auch unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben heute auf die generalistische Pflegeausbildung geschaut. Vielen Dank.
Gerne.
Danke.
Danke.
Dankeschön.
Sie hörten Caritalks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.